Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Hallo, liebe Henrike. Ich hoffe, dir geht's wieder einigermaßen besser und du kannst sprechen.
Hallo, Tobi. Ja, mir geht's ganz gut. Sprechen kann ich auch. Es könnte nur sein, dass zwischendrin der Husten stärker ist als ich. Aber mal gucken. Ich atme noch. Das sind, finde ich, eigentlich ganz positive Aussichten.
Und die Stimme hält, das ist gut, das ist fantastisch, denn wir müssen, wollen, dürfen reden über, in erster Linie eine Woche, ja, eine richtige Tenniswoche, oder wenn man es nimmt, von Sonntag bis Sonntag, 8 Tage Monaco, Monte Carlo, die hinter uns liegen. Wir nehmen auf am, ungewöhnlich für uns, Sonntagabend, das Turnier in Monaco ist vorbei mit einem Sieger, Carlos Alcaraz, im Finale gegen Lorenzo Musetti, und wir gucken gemeinsam zurück auf eine Tenniswoche, die es, denke ich, in mehrerlei Hinsicht in sich gehabt hat. Du hast nicht so arg viel verfolgen können, aufgrund deiner Stimme, die nicht da ist, insbesondere. Mhm. Trotzdem, was ist oder bleibt so dein vorwiegender Eindruck von dem, was du von Monte Carlo mitgenommen hast? Was bleibt?
Ja, es scheiterte nicht so sehr an der Stimme, sondern mehr am Fieber, dass ich nicht so viel sehen konnte. Was habe ich von Monte Carlo mitgenommen? Erstens fand ich, es war mal wieder so eine richtig stabile Woche, auch so vom Wetter. Ich glaube, es war ein einziges Mal eine Regenunterbrechung oder so, aber alles in allem rollte das wirklich sehr gut durch. Mhm. So ein richtig, jetzt auf Herrenseite, so ein richtig schöner Einstieg in die Sandplatzsaison eigentlich. Mhm. Und ansonsten, jetzt mal abgesehen vom Sieger, fand ich es eine doch sehr ungewöhnliche Woche, zumindest von Teilen der Ergebnisse her und wie sich da so Dynamiken entwickelt haben. Viele tolle Geschichten, also ich meine auch Lorenzo Musetti ins Finale und wie er da hingekommen ist, oder Alex de Minaur, diese Dinge. Also es war viel los, wie man es von so einer klassischen Masters-Woche irgendwie erwarten kann.
Und auf die kommen wir gleich zu sprechen, Stichwort klassische Masters-Woche. Aber erstmal, ja, ich gebe dir recht, die Eindrücke jetzt von 8 Tagen Monte Carlo waren sehr, sehr, sehr prall und sehr vielseitig, wie ich finde, im positivsten Sinne. Du hattest ja letzte Woche mit Daniel auch drüber gesprochen gehabt. Ihr hattet ja auch gesagt, das ist immer so dieser Hallo-Wach-Effekt, wenn man dann auf die Bilder aus Monte Carlo guckt. Es ist wirklich so der Startschuss für die Sandplatzsaison. Klar, es gibt vorher schon den grünen Sand in Charleston, es wurde schon in Marrakesch gespielt, aber jetzt rein von der Aufmerksamkeit schaut man dann eben auf Monte Carlo, und es ist ja wieder jedes Jahr immer wieder gleich dieser Effekt. Man hat diese Totale auf das Stadion mit dem Mittelmeer im Hintergrund und denkt so, herrlich, der Frühling, er ist da, oder er kann kommen. Obgleich, und du hast es mit dem Wetter angesprochen, das Turnier natürlich, nein, ich will jetzt nicht sagen, darunter leidet, aber noch ein bisschen mehr zittern muss, was Wetter angeht, da es deutlich früher stattfindet als zu früheren Zeiten. Das war sonst deutlich weiter hinten, also deutlich, zumindest für den April. Aber durch die Ausdehnung der Masters-Turniere auf ja jetzt fast 2 Wochen, eben nicht nur in den Wells, in Miami, sondern eben auch in Madrid und Rom, die sozusagen den gesamten Mai blockieren und damit Barcelona und München, die jetzt nachfolgen, nach vorne geschoben haben, haben eben Monte Carlo auch ein bisschen nach vorne geschubst im Kalender, und das kann dafür sorgen, dass es an der einen oder anderen Ecke dann doch nochmal ein bisschen zugiger, kälter oder doch nochmal ein Regenschauer gibt in Monte Carlo. Das ist sicherlich die sichtbarste Veränderung, was das angeht, aber ansonsten finde ich, ist es wie eh und je erstmal herzerwärmend, wenn man dann, wie gesagt, diese Totale sieht und auf Monaco blickt und diese herrliche Atmosphäre da eben auch am Fernsehen wahrnehmen kann.
Ja, es hat schon was, Entschuldigung, hat schon was sehr Edles, wenn man da wirklich mit so einem Turnier einsteigt. Und auch, ich meine, auch Charleston ist ein unglaublich prestigeträchtiges Turnier für die Damen. Und auch da gucke ich immer gerne hin. Und es ist auch irgendwie, es ist toll organisiert, hat immer eine hohe Qualität, auch eine tolle, ein tolles Publikum, dass das Ganze immer so mitträgt. Aber es ist halt, wie du gesagt hast, dieser grüne Sand. Und ich finde, zumindest für mein Auge geht die Sandplatzsaison dann doch erst mit der roten Asche so richtig los. Und da ist Monte Carlo halt auch mit dem Ort, wo es ist und dem Ganzen, was da dranhängt, natürlich, also da steigt man wirklich mit dem Knall ein.
Total. Und ich, na, was heißt, ich bleibe dabei. Ich fand es schon immer ein tolles Turnier, auch wenn man mal hinfahren möchte. Gerade, sage ich jetzt mal, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das darstellbar als kleiner oder größerer Kurzurlaub. Und ich kann nur jeden ermutigen, der das mal erleben möchte, da vor Ort das zu tun. Und ihr werdet es nicht glauben, das ist auch meines Erachtens auch preislich darstellbar. Wir kommen gleich noch zu den aus meiner Sicht Vorzügen dieser einen Woche Monte Carlo. Aber ich habe, bevor wir hier aufgenommen haben, nochmal gecheckt und es hat sich auch, was das angeht, was die Preise angeht, die Eintrittspreise in Monte Carlo, nichts bzw. sehr, sehr wenig verändert im Vergleich zu von vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Also wenn ich mir mal den Freitag nehme diese Woche, wo man ja wirklich von der Papierform her, fand ich ein tolles Viertelfinale oder einen tollen Viertelfinaltag gemalt hatte, mit den Partien zwischen Musetti und Tsitsipas, Dimitrov gegen Dimitrov, gut, keiner konnte wissen, dass Dimitrov 6-0, 6-0 gewinnt, ja. Dann Davidovic Fokina gegen Alex Popirin und Arthur Fis gegen Carlos Alcaraz. Also vier wirklich attraktive Begegnungen, die dann eben an diesem klassischen Viertelfinalfreitag, so wie wir das noch aus der alten Masters-Serie kennen, stattfinden. Da zahlst du für den günstigsten Platz im Stadion 100 Euro. Und ich kann euch sagen, man sieht von diesem günstigsten Platz fantastisch. Natürlich ist man nicht erste Reihe, aber ich finde, das braucht es auch gar nicht unbedingt beim Tennis. Und du sitzt dann oben auf der Tribüne und hast eben genau diesen wunderbaren Blick aufs Mittelmeer und kriegst vor dir für 100 Euro, ich meine, das geht morgens um 11 los und das geht bis abends um 8, Viertel nach 8 oder so, bis diese vier Matches durch sind. Also, da kriegst du kein Konzertticket für das Geld, ja, oder für diese Leistung. Und man kann, so viel vielleicht als letzter Reisebüro-Tipp, was Monte Carlo angeht, man kann das Ganze sich eben auch viel, viel günstiger gestalten, indem man eben nicht in Monte Carlo übernachtet. In Nizza gibt es wunderbare, viel günstigere Übernachtungsmöglichkeiten. Es ist, by the way, die viel schönere Stadt. Und es gibt morgens einen Zug, der von Nizza nach Monte Carlo fährt. Das sind 20, 25 Minuten mit dem Zug. Kostet, glaube ich, 3,50 € ein Ticket. Und während des Turniers gibt es eine extra Haltestelle dieses Zuges, der praktisch dann direkt auf der Anlage hält. Also das ist eine Bedarfshaltestelle, so wird man es in Deutschland vielleicht ausdrücken, die sonst eben nicht angefahren wird. Aber während des Turniers hält dieser Zug da. Und insofern fährt man am Abend wieder rüber, hat vielleicht noch netten späten Abend in Nizza und fährt am nächsten Tag wieder hin. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich das Turnier mal reinzuziehen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass es eben aus meiner Sicht davon profitiert, dass es als reines ATP-Herrenturnier nur eine Woche dauert.
Ja, Reisetipps mit Tobi. Das wird dann unsere nächste Podcast-Ausgründung, die Tennis-Tours.
Ja,
Oder so.
ich habe da alles schon probiert. Da verdient man kein Geld mit, kann ich dir sagen.
Nee, das nicht, aber ja, das ist halt, du musst dir schon viel Krams und Krempel zusammensuchen. Es ist tatsächlich so. Also, wenn man mal selber eine Reise geplant hat, egal wohin,
Ja.
dann weiß man irgendwie so Reisebüros anders zu schätzen, finde ich.
Das stimmt. Das stimmt, aber ihr wisst, dass wir da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, entweder unaufgefordert wie hier jetzt in der Sendung, aber wir kriegen auch immer mal wieder die ein oder andere Zuschrift, wo Leute fragen, sag mal, wart ihr schon auf dem Turnier oder habt ihr einen Tipp, keine Ahnung, welche Tribüne soll ich lieber buchen? Schaue ich bei der einen nur in die Sonne oder bei welcher habe ich die Sonne im Gesicht, weil ich mag es gern warm etc. Also, wenn ihr da Fragen habt, dann kontaktiert uns gerne über... Ihr wisst schon, Twitter, Instagram, Tennisproleten, kontakt@tennisproleten.de, so die Mailadresse. Das ist normalerweise unser Abbinder zum Schluss. Jetzt haben wir ihn hier mal heute reingeflanscht. Nein, und ja, es ist ein bisschen eine Frickelei, aber ich finde, es hält sich, die Frickelei hält sich in Grenzen. Und gerade bei so einem fantastischen Reiseziel wie eben der Süden Frankreichs, eben mit Nizza, dann eben angrenzend Monte Carlo, ist eine traumhafte Gegend insgesamt. Und wer jetzt nicht nur auf Tennis steht, kann sowas ja auch hervorragend verbinden und dann einfach mal einen oder vielleicht zwei Tage beim Monte Carlo Masters einbauen. So viel nur mal als kleiner Tipp vielleicht für nächstes Jahr. Denn ich denke, es so wie es im Moment aussieht, bleibt dieses Turnier zusammen mit seinem Pendant in Paris, also nicht dem Roland Garros, sondern dem Masters Turnier im Oktober, das einzige Masters, was lediglich über eine Woche ausgetragen wird. Und du hast ja schon gesagt, das hat dazu geführt, dass wir einen pickepackevollen Spielplan hatten mit einer Menge los auf der Anlage, oder?
Ja, ich war zum Beispiel im Masters in Paris schon. Da war tatsächlich der Viertelfinal-Freitag, was Platz und Preis anging, ähnlich. Mhm. Das ist jetzt allerdings auch schon eine Ecke her. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber auch damals habe ich gedacht, ja, irgendwie für knapp 100 Euro vier Viertelfinals zu gucken, kann man sich mal geben. Also das nur dazu. Ja, und ansonsten, es ist halt viel Spannendes los gewesen. Das Wetter hat mitgemacht. Tolle Matches gesehen, also wer zum Beispiel am vorgeschlagenen Viertelfinal-Freitag dabei war, hatte mit Alcaraz gegen Fies ein ziemlich gutes Match vor der Nase. Also da habe ich tatsächlich was von gesehen und da wurde man verdammt gut unterhalten. Aber auch generell, also so, was man bekommen hat. Ich hatte das Gefühl, es waren relativ viele drei Sätze, aber das ist jetzt auch nur so ein Eindruck von mir. Ja, ich führe also, über sowas kein Buch, aber...
Nein, wir sind ja nicht so die Statistiker, was das angeht, aber du hast recht, also der gute Alcaraz hat zu kämpfen gehabt und hat sich da in diesem Viertelfinale, muss man sagen, vielleicht seinen dann am Ende Sieg beim Gesamtturnier verdienen müssen. Heute, wer es nur von der Papierform her sieht, meint, es wäre etwas einfacher gegangen, dem war aber gar nicht so. Also der erste Satz heute im Finale war wirklich fantastisch von Musetti gespielt. Alcaraz mit vielen, vielen Unforced Errors. Aber ich finde, man kennt das von ihm, dass er nicht unbedingt so ein Firestarter ist. Also der hat gern im ersten Satz, ruckelt das mal bei ihm und dann nach hinten raus, dann legt er richtig zu. Ich glaube, das macht ihn dann sicherlich auch in Roland Garros oder generell bei den Grand Slams auch so gefährlich, dass wenn er erstmal ins Rollen kommt dann und gut drauf ist, dann ist es schwer, ihn zu stoppen. Aber im ersten Satz hat das Musetti fantastisch gemacht, wie ich finde. Der zweite Satz war dann auch noch gut, bis dann kurz vor Ende des zweiten Satzes, du sagst, dass Lorenzo Musetti wahrscheinlich dieser harten Dreisatzwoche hat Tribut zollen müssen und sich dann eben am im Oberschenkelbereich, Leisten, Adduktorenbereich verletzt hat. Zumindest hat er nicht mehr ordentlich laufen können und hat dann den dritten Satz, man kann es sich anders sagen, abschenken müssen. Ich fand es trotzdem gut, dass fand ich fast in Tränen nahe, dass er ihn trotzdem zu Ende gespielt hat. Natürlich sieht beides irgendwie unwürdig aus im Finale, aber ich fand das sportlich gesehen eigentlich gut, dass er da jetzt nicht vorher zum Netz gegangen ist und die Hand geschüttelt hat, sondern dass er Carlos Alcaraz diesen Moment des Matchballs als solches nicht genommen hat. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich würde sagen ähnlich. Ich meine, jeder, der das Match gesehen hat, glaube ich, hätte jetzt nicht irgendwas gesagt darüber, wenn er es abgebrochen hätte. Ja. Weil du hast halt schon gemerkt, dass das irgendwann wie so ein Schalter war, der umging und es ging einfach nichts mehr. Ich glaube noch nicht mal, dass er jetzt im klassischen Sinne verletzt ist, dass er sich da irgendwas gezerrt hat oder so, sondern wie gesagt, da hat die Woche ihren Tribut gefordert und der konnte einfach nicht mehr. Und du hast gemerkt, körperlich ging nichts mehr und auch geistig hätte er sich da, glaube ich, nicht mehr rausziehen können. Und es wurde dann am Ende, wie du gesagt hast, optisch natürlich eine relativ unwürdige Geschichte, weil Mosetti da im Prinzip nur noch von Seite zu Seite getrottet ist, um entweder aufzuschlagen oder anzunehmen. Und das war es dann auch. Also das vorgenommen, glaube ich, hätte jetzt niemand was gesagt, wenn er gesagt hätte, ich mag's nicht, ich mag nicht mehr, zumindest noch am Anfang des Satzes, weil da muss ich zustimmen, das fände ich schwachsinnig, irgendwie du gehst auf 0-4 und beschließt dann abzubrechen, naja gut, ja. Komm, dann kannst du die letzten zwei Spiele jetzt auch noch durchtrotten.
Ja.
Und das hat Mosetti dann auch gemacht und das fand ich dann auch, hat er sicherlich nur aus Respekt vor Alcaraz gemacht und vor dem Moment, dass er gesagt hat, ich will jetzt hier irgendwie das Finale nicht abschenken. Und finde ich auch, kann man absolut würdigen. Aber man hat halt einfach gesehen, dass da nichts mehr ging.
Und dennoch gehen beide, finde ich, mit einem dicken Ausrufezeichen aus dieser Woche raus. Carlos Alcaraz, der damit das erste Mal in Monte Carlo gewinnt, hat ja auf Sand schon zweimal Madrid gewonnen. Jetzt hat er also diesen Masters-Titel auch auf seiner Habenliste und ist ab Montag zwar nicht die neue Nummer 1 der Welt, sondern wieder Nummer 2, nachdem dort sich ja Alexander Zverev für die letzte Zeit eingenistet hatte, ist aber ab Montag dann auch Führender im sogenannten Race, also bisher die meisten Punkte dieses Jahr gesammelt, natürlich bedingt auch durch die aktuelle Dopingsperre von Jannik Sinner. Und auch Lorenzo Musetti, der sehr nah an die Top 10 rankommt. Ich glaube, er wird jetzt dann ab morgen auf Nummer 11, meine ich, geführt. Der Weltrangliste auch eher mit einem Ausrufezeichen, weil auch wenn das Ende jetzt für ihn sicherlich nicht so war, wie er sich das gewünscht hat, hat er eine faszinierende Sandplatzwoche hingelegt und man kann nur hoffen, wie gesagt, dass es bei Musetti nichts Schlimmes ist. Auch er wird in Madrid und dann denke ich vor allem vor heimischer Kulisse in Rom, auf ihn wird man, wie heißt es schön, achten müssen, ne, während der Sandplatzsaison.
Ja, es war Musettis erstes Masters-Finale und da hat er sich wirklich mit Herzblut reingespielt, hat ordentlich kämpfen müssen und hat zumindest in meiner Erinnerung das erste Mal wirklich beides irgendwie auf die Kette gekriegt, gut zu spielen über lange Strecken, aber dann, wenn es nicht so gut lief, es im Kopf zusammenzuhalten.
Mhm, ja.
Und ich glaube, das ist man vorher von ihm nicht so gewöhnt gewesen. Dass der Mann Tennis spielen kann, das wissen wir. Aber ich glaube, er ist oft in Situationen halt vielleicht auch so ein bisschen an der Erfahrung gescheitert. Ich weiß es nicht. Und das war diese Woche doch sehr auffällig, wirklich, dass er sich ja so ziemlich in jeder Runde, außer gegen Berrettini, das war der einzige Zweisatzsieg und auch das war, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt kein Durchmarsch, wirklich, ja, so dieses, was es das gezeigt hat, was es, glaube ich, auch braucht, wenn du unter den ganz Großen mitspielen willst, dieses einfach dein schlechtes Spiel überkommen und sich dich trotzdem irgendwie so ein bisschen durchfuchsen. Das ist zum Beispiel das, was Alexander Zverev momentan total abgeht. Also ich habe ja dessen Match gegen Berrettini gesehen. Und einen klasse ersten Satz hingelegt hat es wäre wirklich, muss man sagen, da lief wenig falsch. Und dann ist er danach, und ich kann dir noch nicht mal sagen, wo und warum, irgendwie eingeklappt. Und dann hat das am Ende nicht mehr hinbekommen, sich da selber irgendwie rauszuziehen. Klar, Berrettini hat dann auch besser gespielt, aber ich würde jetzt nicht sagen, in einer Klasse oder jetzt auf einmal irgendwie die Leistung des Jahrtausends hingelegt, dass es nicht hätte packen können. Und und das ist halt genau das, was Mosetti die Woche hinbekommen hat. was auch ein Alcaraz in vielen seiner Matches hinbekommen hat. Auch der hat ja durchaus an der einen oder anderen Stelle beißen müssen. Und so standen die beiden dann am Ende, glaube ich, auch sehr berechtigt im Finale.
Das ist richtig. Und das eine Ausrufezeichen, nee, die beiden Ausrufezeichen haben wir besprochen, die beiden Fragezeichen. Eins hast du schon angesprochen mit Alexander Zverev, der, glaube ich, mit, ja, nach wie vor mit mehr Fragezeichen nach Hause reist als Ausrufezeichen, hat aber ab morgen schon in München beim dann neuen 500er, bisher war es ja ein 250er, beim jetzt neuen 500er Turnier in München die Chance, es besser zu machen, erfolgreicher zu machen. Die Sandplatzsaison ist noch lang und deswegen bin ich heute mal ganz ungewohnt, Tobi Zverev-mäßig mal ganz milde und sag, bis Roland Garros ist es noch weit. Ja? Und Gleiches gilt vielleicht, Fragezeichen, und die sind bei mir größer ausgeprägt für den zweiten Protagonisten, Novak Djokovic. Das war nix.
Nee, das war nichts. Also,
aber wirklich nichts.
Ja, also dazu gegeben, dieses Match habe ich nicht gesehen. Da kann ich kein Urteil drüber abgeben, woran es jetzt in dieser Situation gescheitert ist. Ne? Keine Ahnung. Also da weiß ich nicht, ob irgendwie der Aufschlag schlecht war oder...
Eigentlich alles.
I don't know. Aber gegen Tabilo 3 und 4 raus... ja, es ist so, es ist schon irgendwie sehr ungewöhnlich. Also ich meine, da habe ich ja letzte Woche mit Daniel auch drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen, naja, irgendwann geht jeder Stern mal unter und das wird auch einem Novak Djokovic passieren. Aber irgendwie finde ich das für ihn jetzt auch extrem. Aber vielleicht ist das genau dasselbe wie damals mit Rafael Nadal, dass irgendwann so dieser Punkt kommt, wo die Leistung dann doch extrem abfällt. Also ich möchte jetzt, bei Nadal war es natürlich auch ein bisschen sein Körper, muss man sagen. Und ich will Novak Djokovic, dafür ist die Saison noch nicht lang genug, jetzt noch gar nicht abschenken. Nee. Aber so langsam wird es doch für seine Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Weil ja, das weil, ja weil eigentlich.
Wir sind halt absolut nicht mehr gewöhnt, gell?
Ja, und eigentlich ist ja das auch so ein bisschen seine Baustelle, aus der er Kraft zieht. Ich finde, Novak Djokovic ist ja immer dann am gefährlichsten, wenn es mal nicht läuft. Weil er ja normalerweise niemand ist, der sowas auf sich jetzt dauerhaft sitzen lässt. Ja klar, auch bei einem Novak Djokovic läuft es mal schief. Ja. Aber dann das nächste Turnier nicht mehr. Und das passiert halt gerade nicht.
Ja, da gebe ich dir recht. Auch da heute einmal kurz milde sein oder zumindest versuchen, eine Erklärung zu finden. Ich glaube, das, was häufig bei ihm der Fall war, dass wenn es vom Hardcourt rüberging auf dem Sandplatz, dass er in Monte Carlo nicht immer mit der Brillanz aufgetreten ist und mit der Konstanz in seiner Leistung, die man bei, ja, ich sage jetzt mal, fast allen anderen Turnieren von ihm kennt. Sondern da hat er sich schon häufiger zu Beginn der Sandplatzsaison einen Ausrutscher erlaubt. Oder was heißt, hat er sich erlaubt, sein Gegner war besser an dem Tag. Und das gab es auch in der Vergangenheit, auch zu Peak-Novak-Zeiten schon, dass er nicht unbedingt Monte Carlo jetzt als das Sprungbrett genommen hat, um dann durch die Sandplatzsaison zu pflügen. Da stand ihm, du hast ihn angesprochen, auch noch ein Spanier im Weg mitunter da. Aber er hat normalerweise immer einen sehr sauberen Build-up, einen sehr sauberen Weg für sich selber definiert zu den French Open und in der Konsequenz hat man ihn dann beispielsweise auch deutlich häufiger in Rom dann schon sehr nah an seinen besten Spielen sehen, sodass er stets zu Paris, ich denke, das kann man schon sagen, in guter, bis sehr guter, / Topform war. Das wird dieses Jahr die große Frage sein, ob der Weg nochmal der gleiche ist und vor allen Dingen dann das Level, was er dann, ihm sei es gegönnt, sage ich jetzt mal, also wir wünschen ihm ja keine Verletzung, keine physischen Beeinträchtigungen oder sonst was, aber ob dann das Level, was er dann erreicht hat, ob das dann reicht, um ja, in Paris gegen einen Carlos Alcaraz, gegen Jannik Sinner, der Rom noch als Turnier haben wird, um sich wieder einzugrooven, um da dann bestehen zu können. Also das ist für mich das vielleicht größere Fragezeichen als jenes, was ich hinter Alexander Zverev habe.
Ja, vor allen Dingen, weil es klingt jetzt so blöd, aber wenn du natürlich in so einer Situation schon an diesen Auftaktaufgaben scheiterst, ne, und ich möchte jetzt Tabilo gar nicht zu nahe treten, ne, der ist gerade auf Sand ein verdammt unangenehmer Gegner, aber jetzt nicht unbedingt jemanden, wo ich jetzt als Novak Djokovic sonst mich gefürchtet hätte. Mhm. Ne? Respekt gehabt, aber auch so, wenn ich das jetzt auf einen Zettel gelesen hätte, hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, nicht, dass der Tabilo keine Chance hat, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt auf ihn gesetzt. Also auch jetzt am Anfang des Turniers nicht. Aber was weiß ich schon. Keine Ahnung. Es ist einfach so ein bisschen schräg. Ich glaube, weil man es nicht mehr gewöhnt ist. Nee. Andererseits macht es natürlich dann Raum für tolle Geschichten. Ne? Ja. Also es wird schon spannender auf der Herrentour. Ja. Ich finde, das merkt man dieses Jahr schon, wie ja, auch so was die Masters-Sieger angeht, jetzt ein Mensik oder so. Richtig. Ne? Also, oder auch
in Indian Wells.
Es lockert sich jetzt schon ein bisschen auf und es muss sich sortieren. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn jetzt Jannik Sinner zurückkommt, ob er dann seine Dominanzposition da wieder zurückkriegt. Hm. Ob er sich da halt wieder so reinquetschen kann, weil dann wäre er ja mit Alcaraz zusammen vielleicht so das nächste Duo, was dann wieder so ein bisschen den Ton angibt, muss man mal schauen. Oder Novak Djokovic macht seinen typischen Djokovic und kriegt trotzdem irgendwie noch die Kurve.
Ich finde, es ist nicht auszuschließen, denn sowohl ein Roger Federer als auch ein Rafael Nadal haben ganz zum Ende ihrer Karriere oder fast am Ende ihrer Karriere nochmal einen rausgeholt, wo man dachte, ah, das gibt's doch nicht. Ja, wir erinnern uns, als Federer dann plötzlich doch nochmal die Australian Open gewonnen hat und das in grandioser Manier. Wir erinnern uns, wie gleiches Turnier, Rafael Nadal plötzlich dann doch nochmal die Australian Open gewonnen hat. Ich glaube, wann war es? 2022 muss gewesen sein, so ungefähr. Und das könnte bei Djokovic auch sein. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, na, genau das hat er ja gemacht. Er hat dann eben doch noch die Olympischen Spiele letzten Juli gewonnen. Ja, und das eben auch schon im fortgeschrittenen Alter. Und wir erinnern uns alles, war ja fantastisches Finale gegen Carlos Alcaraz, für viele auch das Match des Jahres letztes Jahr. Insofern, vielleicht hat er seinen letzten großen Moment of Fame schon gehabt, aber das Schöne ist, auch bei Novak Djokovic, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Interessant finde ich, weil du es gerade angesprochen hast, wird sein, wenn jetzt Jannik Sinner zurückkommt, habe ich dieser Tage dann doch mehrere kritische Stimmen nochmal gehört zu eben, ja, jetzt nicht zu der Dopingsperre an sich, aber natürlich der Dauer und der sozusagen der Lage, der Position dieser Sperre, da gibt es schon einige, die anmerken, im Grunde genommen, also besser hätte er es nicht treffen können. Ne? Erstens mal, er verpasst keinen Grand Slam. Ja, er hat jetzt hier den amerikanischen Hardcore-Teil aussetzen müssen. Er wird auch noch in Madrid fehlen. Aber bei all dem Klagen rund um Verletzungen, Belastungen, ausgedehnte Turniere über 10 Tage, kommt ein, glaube ich, rundum erneuerter Jannik Sinner bestens ausgeruht auf die Tour zurück. Die einzige Frage, die er wahrscheinlich wird beantworten müssen, ist, liegt mangelnde Matchpraxis vor, ja oder nein? Aber alles andere müsste doch eigentlich immer in ein leichtes Grinsen aufs Gesicht zimmern.
Ja, ich denke mal, er hatte natürlich auch Glück, dass gerade Alexander Zverev sich äußerste Mühe gegeben hat, nichts aus seinen Möglichkeiten zu machen. Was für mich ja, und ich weiß, ich theoretisiere und psychologisiere jetzt hier extrem rum, aber was für mich in meinen Augen genau das Problem war, was Alexander Zverev hatte, dass ich nämlich glaube, dass er leider nach wie vor, gerade wenn es um was geht, also um die ganz großen Dinge, sich da selber im Kopf irgendwelche Steine in den Weg legt, habe ich so den Eindruck. Also weil das wäre ja jetzt nun wirklich seine Gelegenheit gewesen, irgendwie mal ein bisschen Boden gut zu machen. Du hättest ja noch nicht mal die Eins übernehmen müssen, dafür hätte er wirklich viel gewinnen müssen. Aber du hättest mal gucken können, Boden gut zu machen und dann in der Sandplatzsaison sagen, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und es hat exakt überhaupt nicht geklappt. Nee,
wirklich nicht.
Und dann, ja gut, Alcaraz, der war auch ein bisschen wankelmütig, nimmt jetzt aber natürlich Fahrt auf. Aber klar, das haben wir aber auch schon am Anfang gesagt, als diese Strafe dann in der Form ausgesprochen wurde, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass das durchaus nicht das Schlechteste ist, was Jannik Sinner treffen konnte. Auch wenn er sich dann, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dann nochmal beschwert hat und ach und so. Aber ganz ernsthaft, wenn man das mal neutral betrachtet, er hätte es echt deutlich schlechter treffen können.
Total. Denn selbst wenn wir ihm oder wenn ich ihm alles Gute unterstelle, ja, und sage, ja, und das war einfach ein wahnsinnig blöder Zufall und da irgendwie Schnittwunde vom Physio und Spray und in die Haut eingedrungen. Wenn das alles so stimmt, ja, und das ist ja nun so, dann sage ich trotzdem, also er hat überhaupt keinen Grund, es gibt keinen Grund, sich irgendwie zu beschweren, und ich habe da kein bisschen irgendwie Mitleid oder sonst was, sondern das ist wirklich, wirklich mit weniger als einem blauen Auge davon gekommen, würde ich sagen.
Ja, also ich bin da bei dir. Für mich gehört das auch irgendwie zum Risiko des Profisports dazu, dass du halt manchmal auch Strafen kassierst, ob du das jetzt wolltest oder nicht. Ist das unfair? Gar keine Frage. Ärgert man sich darüber? Absolut. Also ich verstehe die Position von Jannik Sinner und sein Gefühl auch total. Das ist auf gut Deutsch gesagt beschissen. Aber es gehört halt dazu. Wir brauchen diesen Anti-Doping-Kampf. Und es ist am Ende auch in seinem eigenen Sinne, weil auch er möchte ja, denke ich mal, gegen Leute gewinnen, die nicht gedopt sind, tendenziell lieber als etwas anderes. Und da gibt es nun mal das Risiko, dass selbst wenn diese Dinge aus Versehen in dein System kommen, du irgendeine Form von Konsequenz tragen musst. Ja. Ich meine, läuft im Fußball, wenn du irgendwie ein Foul machst, ja auch. Es ist doch egal, ob du das Foul machen wolltest oder nicht. Du hast es begangen und das wird bestraft. Es wird ja quasi, man versucht ja, eine mögliche Ungerechtigkeit wieder auszugleichen.
Richtig.
Und ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da aber auch, da kann man sicherlich auch anders zu stehen. Und aber ich finde, es ist halt das Risiko, das man eingeht als Profisportler oder Sportlerin. Und dann muss man halt damit leben, dass es so ist, wie es ist. Aber gut, die Diskussion, glaube ich, kann man ohne klares Ende immer führen.
Auf jeden Fall wird er es schön haben, bin ich ganz, ganz sicher, denn was gibt es Besseres, als auf die Tour zurückzukommen vor heimischem Publikum? Das vorhin angesprochen, er wird in Rom wieder mit dabei sein. Vorher gibt es noch das Masters-Turnier in Madrid und dann geht es eben nach Rom. Beides Turniere, die eben auch inzwischen über diese ausgedehnte Distanz gehen, so wie es alle Masters-Turniere, wir haben es gesagt, mit Ausnahme von Monte Carlo und dem Paris-Hallen-Masters inzwischen sind. Und das ist vielleicht für mich so als Abschluss dieser Woche und was ich so mitnehme, schon so eine Essenz, dass das Alte in dem Fall vielleicht doch besser war als das Neue. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir oder vielleicht sogar ich im Podcast häufig eher die, sage ich jetzt mal, konservativere Position vertrete und alles muss so bleiben, wie es ist. Nee, ich weiß, ich habe damals, als die ATP beschlossen hat, dass das zu ändern, war ich einer der Ersten, der gejubelt hat und gesagt, oh, das ist doch super, und hatte mir da wirklich viel von versprochen. Aber jetzt so nach den ersten Malen und der Ausdehnung eben auf Kanada ja inzwischen ja auch, wie gesagt, auf alle Turniere, muss ich sagen, dass diese Woche Monte Carlo doch schon gezeigt hat, dass diese eine Woche und es geht gleich los und die Sessions insgesamt, es gab früher auch schon eine Night Session als solches in Rom, ja, aber insgesamt war der Turnierverlauf, das war alles, gepackter, das klingt jetzt vielleicht irgendwie negativ, aber es war sehr aus einem Guss. Und ich finde jetzt gerade bei Indian Wells Miami und ich denke vor allen Dingen jetzt bei Madrid und Rom werden wir das wieder sehen, dass es doch sich am Anfang sehr zieht, bis mal so Zug in so ein Turnier reinkommt. Und dann, ich kann mich gut erinnern, dass wir die Diskussion oder vor allen Dingen die Beobachtung letztes Jahr hatten. Und dann ist es teilweise so, dass es in der zweiten Woche wirklich spärlich ist, ja, dann ist ein Match und dann ist 4 Stunden Pause, weil das Buffet ist ja schon abgeräumt, ja, und dann gibt es halt nur noch was bei der Night Session. Also in dem Fall muss ich sagen, hatte mich damals, wie gesagt, sehr gefreut, jetzt bereue ich es und muss sagen, vielleicht genau deswegen unser Reisebüro-Tipp umso wertvoller, wenn man mal wieder geballte Tennis-Power bei so einem Masters-Event sehen will, dann fahrt nach Monaco.
Ja, ich finde es auch kein gutes System, weil es dehnt eine eh schon sehr lange System, eine schon eher, ich fange nochmal neu an. Es dehnt eine eh schon lange Saison nochmal mehr künstlich aus, weil du einfach auch so deine ganze Aufmerksamkeit ja dann auf diesem Turnier hältst und so ein Turnier ja auch so einen Spannungsbogen hat. Und der wird einfach sehr überspannt und das machst du dann halt nicht nur zweimal im Jahr, sondern jetzt bald 7-mal. Dann hast du noch die Grand Slams dazu, die ja eigentlich mal über 2 Wochen laufen und auch genug Material haben, um diese 2 Wochen wirklich adäquat zu füllen. Und dann reicht das auch. So, ich glaube, jeder wird uns zustimmen, dass nach 2 Wochen Grand Slam auch das größte Tennisherz dann erstmal sagt, so, jetzt habe ich auch genug, jetzt atme ich mal durch, jetzt ist auch mal gut. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ja. Natürlich machen diese verlängerten Events dann Sinn, wenn du es schaffen würdest, den Rest der Tour zusammenzuschneiden. Also wenn du wirklich sagst, du hoppst mehr so wie, weiß ich nicht, bei der Formel 1 von Großevent zu Großevent, hast dazwischen aber dann diese Pausen oder von mir aus dann noch kleinere Events. Aber da kommen wir ja nicht dazu, weil im Tennis einfach zu viele entscheidende Faktoren und Beteiligte drin stecken, die in meinem Gefühl zumindest irgendwie es nicht hinbekommen, sich da zusammenzufinden und irgendwie gemeinsam da zu sagen, okay, jeder bringt irgendwie was mit, dafür kriegt jeder auch was. Und insofern wird sich das nicht so ändern. Aber ich bin da ehrlich gesagt auch kein Fan von. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich damals skeptisch war oder auch gesagt habe, okay, warum nicht? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt nach den, wie lange gibt es das jetzt schon? Grundsätzlich so 1,5 Jahre, glaube ich. Ist es auch etwas, was wegen mir auch wieder weg kann. Also.
Ich glaube, wenn du die Spieler fragst und übrigens auch die Spielerinnen, über die wir heute qua Nachrichtenlage sehr wenig, gar nicht geredet haben, die würden auch ins selbe Horn stoßen. Aber auf der anderen Seite des Tisches sitzen Veranstalter und die verdienen mit dieser Ausdehnung Geld und zwar mehr Geld als mit der Verkürzung. Insofern ist meine Hoffnung, dass sich das wieder ändern wird in die andere Richtung, ist relativ gering, beziehungsweise die ist eigentlich nicht da. Ich habe schon gesagt, die Damen kamen heute zu kurz. Wir haben den Porsche Tennis Grand Prix vor der Nase. Das ist eines der prestigeträchtigsten und beliebtesten Turniere auf der WTA-Tour. Da werden wir sicherlich nächstes Wochenende bzw. in unserer nächsten Folge auch wieder stärker über die Damen reden. In dieser Woche lassen Sie uns vielleicht, soll ich jetzt sagen, ein weiteres Mal zumindest aus deutscher Sicht ratlos zurück, denn im Billie Jean King Cup, dem ehemaligen Federations Cup, hat es dann doch in dieser ersten Runde gegen die Niederlande einfach nicht gereicht. Ciao, oder?
Ja, es ging ein bisschen unter, aber es war tatsächlich Qualifizierungsrunde fürs Finale sozusagen. Und das lief ja in so einem Gruppenformat ab. Ich muss ehrlich sagen, dass ähnlich wie beim Davis Cup, der Billie Jean King Cup inzwischen komplett an mir vorbeiläuft. Also für mich ist das so kaum noch interessant, weil es auch, glaube ich, nirgendwo frei läuft. Und es ist wirklich traurig, dass das so untergeht. Und ich gebe zu, das ist sicherlich auch meine eigene Schuld, weil ich hätte ja aktiv quasi versuchen können, es zu suchen. Aber es reizt mich auch gar nicht. Und da war jetzt halt Qualifizierungsrunde. Und die deutschen Damen mit einem Team aus Eva Lüß, Tatjana Maria, Laura Siegemund, Jule Niemeyer und Annalena Friedsam sind angereist und haben gegen Großbritannien und die Niederlande gespielt und sind tatsächlich mit einem 0-5 da rausgegangen. Dann haben am Ende noch Annalena Friedsam und Laura Siegemund zwar so ein Ehrendoppelpunkt reingeholt, aber das hätte uns nicht mehr helfen können. Eva Lüß, muss man sagen, konnte nicht spielen, die war krank. Aber es war schon bitter. Also die Einzel haben Jule Niemeyer und Tatjana Maria beide bestritten und gerade gegen die Niederlande sind die da gegen Namen rausgeflogen, die ich vorher noch nicht gehört habe. Und eigentlich kenne ich mich auf der Damentour gar nicht so ganz schlecht aus. Es war schon bitter, sehr bitter. Und ich glaube, da muss man bei den Damen jetzt sich drauf einstellen, dass das wahrscheinlich eine Weile so bleiben wird, bis dann vielleicht eine jüngere Generation doch noch nachzieht und dann vor allen Dingen Eva Lüß wird unterstützen können. Weil das war nix.
Ja. Schmalspurwochen im klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber im deutschen Tennis rühmliche Ausnahme diese Woche Daniel Altmaier, der in Monte Carlo wirklich tolle Performance hingelegt hat. Einen der Ballwechsel des Turniers mit Carlos Alcaraz gespielt hat. Das war schön anzusehen. Und ansonsten grundsätzlich war es schön, denn Tennis ist zurück in Europa. Ja, make Europe Tennis great again. Amerika braucht jetzt erstmal ein bisschen, bis die, die Bälle wieder zu sehen bekommen. Jetzt spielt mal die Musik hier. Vollkommen zollfrei bei uns. Und wie gesagt, nächste Woche in München, Barcelona, die Damen in Stuttgart. Volles Programm. Wer in Stuttgart ist, in Stuttgart wohnt oder nahe dort ist oder die Möglichkeit hat, dort mal hinzufahren, tut's. Auch das ein sehr sehenswertes Turnier, toll organisiert, eine Menge drumherum los, auch für Kinder im Nachwuchsbereich wird ganz viel gemacht, damit man da einen richtig tollen Tag erleben kann mit, in dem Fall gegebenenfalls mit seinen Kindern. Also nehmt das gerne in Anspruch und Henrike, hast du noch was?
Ja, weil du Daniel Altmaier ansprichst, könnte man ja auch durchaus noch mal einen Ehrensatz für Richard Gasquet reinwerfen. Den hat Daniel Altmaier nämlich sozusagen in die Rente geschickt. Den hat er ja in der zweiten Runde, er hat erst Auger Aliassime besiegt und dann gegen Richard Gasquet gewonnen. Und das war, glaube ich, Richard Gasquets Ende, zumindest auf Masters-Ebene.
Oder spielt er nicht nochmal in Roland Garros?
Ja, vielleicht. Aber es war, glaube ich.
Meinst du nicht, dass man ihm das schon den sehr, Wunsch erfüllen? Man hat ihn Meinst du nicht, dass sie ihm den Wunsch nochmal erfüllen?
Doch, bestimmt.
Wenn er es will.
Aber ich finde, es war schon ganz nice. Also man hat, finde ich, Richard Gasquet da noch, weil ja Monte Carlo für ihn auch, er hat den Rückschritt, siehst du mal, man muss mal beim Kollegen Herrn Daniel nachlesen, verschiebt Rücktritt in Monte Carlo. Doch, Richard Gasquet schlägt zum allerletzten Mal beim ATP-Turnier 1000 Event in Monte Carlo auf, siehst du mal.
Schreibt der
Aber
Daniel.
für ihn, nee, das hat nicht Daniel
Ach so.
geschrieben, aber von der Medienquelle, für die er auch schreibt,
Okay.
Tennis.net. Da ist es drin. Aber Monte Carlo ist ja für Gasquet so ein besonderes Turnier, weil er da ja als 15-Jähriger, als Wildcard-Spieler,
Stimmt.
der jüngste Matchsieger seit Beginn der ATP-Tour wurde. So lang ist das schon her.
Na, siehste, dann kann er jetzt.
Das war 1990.
Boah, guck mal, as time goes by, da kann er jetzt sein Racket
Nee,
nehmen.
1990 war der Turnier. Ich weiß gar nicht, wann das bei Gasquet war, aber ich erinnere mich noch dran, dass das bei Richard
Bei Gasquet
Gasquet.
war es nicht 1990, das funktioniert
Nee,
nicht.
aber 1990 hat die Tour angefangen, so wie wir sie heute kennen. Und ich weiß immer noch, dass Gasquet ja früher als immer die nächste große französische Tennishoffnung galt.
Ja, war er ja auch. Und dann kam Rafa.
Ja, dann hatte er ein Problem, dass da drei andere kamen.
Ja.
Und ich weiß immer noch, dass dieser Sieg halt in Monte Carlo immer sowas ist, was ihn, glaube ich, immer auch so ein bisschen verfolgt hat.
Ja, das ist der Fluch des frühen Triumphes.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich fand es halt irgendwie schön,
Ja, das ist es.
dass dann noch
Das
mal
ist es
dieser
auch.
finale Tusch für Richard kam. Weil ich meine, als ich angefangen habe, mich für Tennis zu interessieren, da war er halt noch voll dabei, ne? Auch ich werde älter.
Siehst du mal.
So ist das.
So ist das.
Egal.
Also.
Wollte ich noch einschieben.
Ne, schön. Haben wir noch mitgenommen. Euch allen guten Start in die Woche. Habt Spaß in Stuttgart, München, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns gerne weiter. Ansonsten, wenn ihr Kritik habt oder sonstiges, könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben: kontakt@tennisproleten.de oder eben mal über Insta. Und ansonsten hören wir uns kommendes Wochenende wieder. Bis dahin würde ich sagen, liebe Henrike, alles Gute und gute Besserung weiterhin und euch draußen ebenfalls, wo ihr krank seid, gute Besserung und guten Start in die Woche. Bis dann. Tschüss.